Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid bei der diesjährigen Pfingsttagung in Bobbengrün. Ihr seht, ich stehe hier so mitten im Wald, genauer gesagt im Frankenwald, ein paar hundert Meter entfernt von dem Freizeitheim des CVM Bobbengrün. Und ich konnte es mir ja nicht verkneifen, gleich am Anfang mal ein wenig durchs Gelände zu gehen, mal runter ins Froschbachtal, dort wo sonst die Verpflegungszelte sind. Die Indiakerplätze und habe da mal so entlang geguckt, wo sonst die Zelte vom Jungscamp stehen. Bin dann raufgegangen mal zu der Wiese, wo die Familienfreizeit, das Familienzeltplatz ist, wo ich mich an viele, viele gute Gespräche auch zwischen den Wohnwägen und Zelten erinnern kann. Ja, dann bin ich dann so langsam runter die Wiese und dann rüber in den Wald, wo die Felsen sind. Und ja, ich stand dann so zwischen den Felsen und habe mir gedacht, Was wäre, wenn diese Felsen, diese Bäume, dieser Boden sprechen könnten und mir sagen könnten, was in den letzten 75 Jahren hier in Pfingsten passiert ist. Ich müsste dadurch dann auch umgekehrt natürlich auch verstehen, was die sagen. Aber ich bin mir sicher, dass das, was uns die Felsen, dieser Boden, diese Bäume erzählen könnten, würde ganz eng mit dem zusammenhängen, was vor knapp 2000 Jahren damals in Jerusalem geschehen ist. Wir feiern heute Pfingsten, 50 Tage nach Ostern, wo wir miteinander uns daran erinnert haben, dass Jesus Christus den Tod überwunden, den Tod besiegt hat, auferstanden ist und lebt. Und an Pfingsten feiern wir das, dass Gott eben mit seinem Heiligen Geist, mit seiner ganzen Liebe, mit seiner Leidenschaft, mit seiner ganzen Kraft und Energie unsere Herzen, unseren Verstand berühren will. Und genau das haben Menschen hier auf der Pfingsttagung in Bobbengrün 75 Jahre lang schon immer wieder erlebt. Manche haben ihren ersten Schritt mit Jesus gemacht auf dieser Pfingsttagung hier in Bobbengrün. Manche sind ganz neu herausgefordert worden in ihrem Glauben an Jesus Christus. Und ja, das hoffe ich und wünsche ich mir auch von der diesjährigen Pfingsttagung in Bobbengrün, dass wir das auch wieder erleben, dass Gott lebendig ist und dass er in unser Leben hineinspricht. Und das Schöne ist, dass Gott uns eingeladen hat, immer wieder auch mit ihm zu reden, mit ihm direkt Kontakt aufzunehmen. Und das will ich jetzt mit uns gemeinsam tun, indem wir miteinander zu ihm sprechen, miteinander beten. Ich lade euch ein, miteinander zu beten. Himmlischer Vater, Sohn Jesus Christus, Heiliger Geist, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du nicht nur irgendeine Legende bist, irgendetwas, woran wir uns aus irgendeiner Tradition heraus erinnern, sondern wir danken dir von ganzem Herzen, dass du lebendig bist, dass du lebst und dass du mit deiner Liebe und Leidenschaft immer wieder an unser Herz anklopfst, uns zu dir hinziehen willst. Und so danken wir dir jetzt für die Pfingsttagung und für all das, was du uns jetzt sagen willst, auch durch den Gottesdienst heute, aber auch durch die anderen Veranstaltungen. Und so befehlen wir uns dir an und danken dir jetzt für die Zeit, die wir miteinander mit dir haben dürfen. Amen. Ja, und so feiern wir diesen Gottesdienst, diesen Waldgottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wie feiern wir ihn? Wir feiern ihn natürlich mit Liedern, das gehört dazu. Und ich lade euch auch ein, auch wenn ihr jetzt am Bildschirm sitzt oder vor der Videoleinwand, singt mit, das tut uns gut. Gott hat uns Lieder geschenkt, damit wir durch diese Lieder neu Hoffnung schöpfen, Kraft bekommen. Ja, und dann freue ich mich schon drauf, dass Winrich Schäffbuch, württembergischer Pfarrer im Unruhestand, uns dann mit hineinnehmen wird in eine packende Geschichte aus dem Neuen Testament, wo es um Sieg und Untergang geht, wo es um Angst geht, wo es um unsere Ängste geht und wie Jesus damit umgeht. Ich bin da schon selber sehr drauf gespannt und ich kann euch versprechen, Es wird dann auch nach der Verkündigung noch mal ganz lebendig werden, wenn Christine uns damit hineinnimmt in eine Geschichte aus ihrem Leben heraus, wie sie das persönlich erlebt hat. Und so wünsche ich uns jetzt allen einen Gottesdienst, an dem ihr erlebt, erfahrt, wie Jesus euch persönlich anspricht. Amen.
An solch einem Tag wird uns bewusst, wie wichtig Gemeinschaft ist. Ja, schon lange haben wir die Sehnsucht, auch in unseren Gemeinden mal wieder dicht gedrängt in den Reihen zu sitzen und ganz besonders hier in Bobengrün, ob es regnet oder schneit, aber in der großen Zahl zusammenzukommen. Das war damals bei Jesus auch so. Da hat es große Versammlungen gehabt, 5000 Leute, da waren Frauen und Kinder noch nicht mal mitgezählt. Und am Ende hat Jesus seine Jünger auf die Seite genommen. Genauso wie viele von uns jetzt auf die Seite genommen sind, nicht in der großen Schar sitzen. Ich finde das wichtig. Jesus hat mit dir ganz persönlich etwas zu bereden. Das ist unser Textabschnitt in Matthäus 14. So wie damals Jesus die Jünger auf die Seite nahm, das heißt einmal, er nahm ihn besonders. Es ist immer eine ganz persönliche Sache zwischen Jesus und dir. Und da heißt es in Matthäus 14, Vers 22. Und alsbald, das war nach der Speisung der 5000, trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg Jesus allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Es ist ganz wichtig, unsere Zeiten der Einsamkeit, der Gebetsstille, das muss man von Jesus lernen, wo er mit dem Vater ganz allein war und alles mit ihm besprach. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, seid mutig, seid unerschrocken, heißt das, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete Jesus und sprach, Herr, bist du es? So befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Jesus sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als Petrus aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir! Jesus aber, in der Bibel immer so schön, Jesus aber, plötzlich, er ganz anders, streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Unser Thema heißt, warum steckt ihr voller Angst? Ja, warum? Das ist ja überall so. Unser verehrter Herr Bundespräsident sagt es ja bei jeder Gelegenheit, dass unsere Welt aus den Fugen geraten ist. Und angesichts der großen Terrorismusbedrohung hat der oberste Sicherheitschef der EU schon gesagt, die Lage könnte nicht ernster sein. Und die jungen Leute, Fridays for Future, da sagt die Chefin, die junge Chefin, ich wollte, dass ihr in Panik geratet und die Angst verspürt, die ich jeden Tag habe. Da geht es doch darum, was wird aus unserer Welt? Können wir überhaupt unsere Welt noch erhalten? Das noch ganz ohne die Krankheitsmächte, die toben und die Gefährdungen, die wir haben. Können wir überhaupt diese Gefahren aufhalten? In solchen Momenten wird uns bewusst, wie schwach wir sind. Und alle Menschen miteinander, was können wir auch angesichts der großen Gefährdungen unserer Zeit? Es gibt ja so einen mutigen Spruch, yes, we can. Der ist aus Amerika rübergekommen und den hat in Südamerika, in Venezuela, ein Revolutionär von yes, we can, wir machen das, wir schaffen das. Inzwischen ist Venezuela am Untergang. Wir können eben ganz, ganz wenig mit unseren Möglichkeiten, mit unserer Kraft. Und das war der Grund, warum Jesus seine Jünger auch auf die Seite genommen hat. Jesus hat sehr oft das mit seinen Jüngern beredet. Es hat in diesen Tagen eine große Aktualität. dass auch die Erde vergeht. Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus, aber meine Worte werden nicht vergehen. Für uns wichtig, dass die Elemente der Welt jetzt zerfallen im Schmelzen, hat Jesus gesagt. Was können wir tun? Jesus will uns bei der Angst packen. Und er will uns die Angst wegnehmen und er will uns das zusagen in diesen Tagen. Denn das hat er immer wieder betont, dass er der Sieger ist. Über alle Mächte dieser Welt, Sünde, Tod und Teufel. Und dass er alle Mächte in seiner Gewalt hat, auch die Verderbensmächte dieser Welt, auch die unheimlichen Zerstörungsmächte, auch den Tod. Aber die Jünger können das nicht fassen, sie können nicht glauben, sie sind erschrocken, sie sind in der Angst. Und das ist so wichtig, auch wenn wir in diesen Tagen Schweres erleben. Unser Herr hat auch diese Lage in seiner Hand. Hebt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung sich naht. Dann hat Jesus davon gesprochen, dass den Völkern bange werden wird. Und sie werden vergehen vor dem Brausen und den Wogen des Meeres, vor dem Wütenden der Wellen. Und dann hat Jesus gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Schon von den kleinen Babys ist das die erste Erfahrung, die sie machen. Ob die Eltern weggehen, wenn sie fremdeln, wie sie Angst haben vor den Gefahren der Straße, was auf sie zukommt. Es wird das Letzte sein, was du fühlst im Sterben, die Angst, was kommt jetzt, wenn die Todesmächte mich in der Hand haben. Und Jesus sagt, aber seid getrost, seid unerschrocken, seid mutig. Ich habe diese Welt überwunden. Ich verstehe gut, wenn Menschen sagen, ich kann das nicht glauben. Und das geht uns allen so. Und deshalb ist es so wichtig, dass Jesus uns den Glauben stärkt und dass er seine Jünger auf die Seite nimmt und dass er das mit ihnen einübt. Und das ist so wichtig, dass du das weißt in deinen persönlichen Problemen, wenn du ganz allein bist in deiner Ausweglosigkeit, in deiner Angst. Jesus versteht dich, auch wenn dich deine nächsten Angehörigen nicht verstehen. Jesus versteht dich, er sieht in dein Herz. Da steht zuerst da, dass Jesus seine Jünger auf dieses unruhige Meer getrieben hat. Das Wort ist komisch. Jesus trieb seine Jünger, die wollten gar nicht. Warum macht das Jesus? Weil er ihnen die Erfahrung schenken will, dass Jesus der Sieger ist, stärker als alles, was sie bedroht. Hat das Jesus nicht gewusst, dass die See sehr unruhig ist? Natürlich hat er es gewusst. Und darum trieb er sie ins Boot. Auch wenn die Jünger nicht wollten, sie müssen die Erfahrung machen. Am Anfang sah es ja noch wie eine harmlose Spazierfahrt aus. Es ist idyllisch schön dort am See Genezareth am Abend, beim Sonnenuntergang. Und es waren erfahrene Ruderer, wenn die in die Riemen gegriffen haben. Und dann plötzlich ging es los. Und dann rudern diese Männer wie die Wilden, wie die Weltmeister. Und sie reißen die Ruderboote und der Wind wird immer stärker. Wir haben ja alle ein gesundes Selbstvertrauen. Ich kann das schon. Yes, we can. Wir machen das. Das schaukeln wir. Und besonders, wenn man so viel Erfahrung hat wie diese Männer, die dort am See waren. Wir kriegen das schon hin. Und dann kommen sie an den Punkt, wo sie sagen, nein, jetzt ist aus. Kennst du den Punkt? Ich habe den oft in meinem Leben erfahren, wo ich dachte, jetzt ist aus. Ich habe oft schon Leuten gesagt, schreibt das in euer Tagebuch an den Rand eurer Bibel hin. Als wir total verzagt waren über die Maßen, als wir meinten, wir müssten sterben in Krankheitsnot, in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Ganz furchtbar, wenn Menschen gegen uns sind, wenn uns Menschen verleumden, Böses über uns reden, wenn wir in den Mangel kommen, wenn wir nicht mehr Ausweg, wenn wir nicht mehr wissen, wie das alles weitergehen soll. Jesus hat ja auch von dieser Welt sehr klar gesprochen. dass es in dieser Welt nichts Gewisses gibt. In den Abschiedsreden von Jesus hat er die Jünger darauf hingewiesen, dass auch in dem herrlichen Bauwerk des Tempels, sogar in der Gemeinde Gottes, kein Stein auf dem anderen bleibt. Und dann hat Jesus angekündigt, Kriege werden kommen, Kriegsgeschrei, Hunger, teure Zeit. Ich dachte immer, die Volkswirtschaftler der Welt schaffen das, dass endlich das Geld nicht kaputt ist. Jesus redet von der Teuerung. Wir werden staunen, was auf uns zukommt an Teuerung. So realistisch hat Jesus uns das angekündigt, der Punkt. Und man kann rudern und sagen, jetzt kämpfen wir. Wie viele Geschäftsleute kämpfen heute, Hoteliers, denen der Boden unter den Füßen weggebrochen ist. Ehrliche Leute, die alles recht gemacht haben, aber die Existenzgrundlage ist zerbrochen. Du kannst rudern, wie du willst. Und dann plötzlich kommt Jesus. Ist das wahr? Jesus kennt dich, Jesus sieht dich. Das ist groß im Evangelium. Es gibt keinen, den Jesus nicht sucht. Er kennt dich, sucht dich, klopft bei dir an. Ich will in dein Leben. Das Schreckliche war nur, dass die Jünger auf dem See Jesus nicht erkannten. Ist das wirklich wahr? Was steht da? Die dachten, das sei ein Gespenst. Gibt's das? Jesus, missverstanden, Jesus ein Gespenst? Du, das ist ganz furchtbar mit unserer Erkenntnis. In den Stunden, wo wir verlassen sind, wo die Glaubenskrisen kommen, da meinen wir plötzlich, wir erkennen gar nichts mehr richtig. Unser Blick ist so getrübt. Jesus hat ja davon gesprochen, dass die schlimmsten Krisen kommen, dass Menschen uns verführen im Glauben. Steht in diesen Abschiedsreden von Jesus, werden viele verführt werden. Das ist ganz schlimm. Die haben ein ganz falsches Bild von Jesus. Das ist in unseren Tagen ganz schlimm. Dass viele Leute gar nicht mehr wissen, stimmt das wirklich, was in der Bibel steht? Doch, das stimmt. Und die meinen, Jesus sei ein Gespenst. Das ist interessant, auch nach der Auferstehung von Jesus, da war die Maria auf dem Friedhof, dann meint sie, Jesus sei der Gärtner. Unsere Augen können uns so trügen, das ist ganz schlimm. Mit unseren Augen erkennen wir gar nicht die Wirklichkeit des Glaubens. Und wir sind ja solche klar denkenden Menschen in unserer Zeit heute, in der Wohlstandsgesellschaft. Wir können alles beurteilen, wir können alles lesen, wir beobachten alles durch die Fernsehglotze und wir sind informiert über alles. Aber die Augen des Glaubens sind so getrübt. Das ist ja was ganz anderes als mit unseren Augen. Mir ist das immer so eindrücklich in der Bibel, dass mit den Augen immer die Sünde kam. Die Verführung schon bei der Eva, sie sah die Frucht an. Sie sah an, wie schön die Frucht war. Der König David, als er abends auf dem Schöller hinüberguckt im Nachbarhaus, da ist eine Frau, die sich duscht, aber den Vorhang nicht vorzieht. Es wird ihm zum Fängen. Die Augen. Du, in deinem Leben sind deine Augen die große Gefährdung. Ich glaube nur, was ich sehen kann, ist ein Quatsch. Unsere Augen trügen uns und wir sehen die Dinge dieser Welt völlig falsch. Paulus sagt mal im Epheserbrief, er erleuchtet die Augen eures Herzens. Da muss erst das Bild kommen, dass ich richtig sehen kann, was mit meinem Leben los ist, wo Jesus ist. Der ist da, der sucht dich, dass ihr erkennen könnt, die Hoffnung eurer Berufung, die müsst ihr erkennen. Ihr müsst erkennen, welche Kraft Jesus in euch wirken lässt, die er angewandt hat in der Auferstehung und die er gebraucht hat, um an der Macht im Himmel und auf Erden zu sein, in alle Gewalt zu haben, über alle Mächte dieser Welt. Mir ist es ja so wichtig, dass wir immer wieder auch von den früheren Generationen lernen. Ich freue mich schon, diesen 75 Jahren von Bobengrün, von diesem Treffen, dass ihr dort geblieben seid, wo eure Vorfahren waren. Wir müssen nicht alles neu erfinden. Wir haben auch in der Bibel Worte, die sind höchst aktuell. Der Psalm 23 ist 3000 Jahre alt und ist für heute. Das stimmt doch nicht, dass das Alte nicht ist. Mir gefallen auch die alten Lieder. In den alten Liedern steht so viel vom Glauben drin, von den großen Erfahrungen. Und da war in Halle, wo der August Hermann Franke ein großes Erziehungswerk begonnen hat, es lohnt sich, das mal anzusehen. Jetzt ist ganz endgültig renoviert, diese Riesenanstalten der frankischen Anstalten in Halle. Und da war ein Arzt, der ist ganz plötzlich am Flecktyphus gestorben, war furchtbar. Waren doch schlimmer als die Epidemien heute, Flecktyphus, ein junger Mann. Und dann hat man schnell den Bruder geholt, Christian Friedrich Richter. Und da hat sich spezialisiert. Übrigens, die frommen Pietisten damals, das waren ganz moderne Leute. Da wurde die erste Poliklinik Deutschlands in Halle errichtet von diesem Friedrich Christian Richter. Und er hat viele schöne Lieder gedichtet und darunter auch das Gebet. Und das ist für uns ganz wichtig, wenn wir mit unseren Augen das nicht richtig erkennen. Jesus, gib gesunde Augen, die was taugen, rühre unsere Augen an. Denn das ist die größte Plage, wenn am Tage man das Licht nicht sehen kann. Schlimmste eines Menschenlebens ist, wenn man alles genau erkennt und beurteilen kann, aber Jesus nicht kennt. Wie haben denn die Jünger dort auf dem See in der ganzen Not, der Verzweiflung, wir sind am Ende, ist alles aus. Wie haben die denn Jesus erkannt? An seiner Stimme. Das Geheimnis des Glaubens. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Nicht das Sehen, auch nicht das Sehen von Wundern, sondern das Hören der Stimme. Das ist was ganz Merkwürdiges. Warum hören denn die Schafe des guten Hirten die Stimme? Die erkennen sie. Du musst einmal auf das Wort des Herrn hören. Und das ist so wunderbar, wenn du morgens, bevor der Tag mit seinem ganzen Gedränge beginnt, wenn du anfängst, in der Stille deine Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Das ist das Wunderbarste des Glaubens. Ich möchte keinen Tag beginnen, wo all das auf mich einstürmt, die schweren Nachrichten, die mich erschrecken, dann wenigstens eine stille Viertelstunde mit Jesus. Und das ist so herrlich. Jesus redet. Und wenn du einen Krankenbesuch machst, es wird doch hoffentlich bald wieder möglich sein, red doch nicht den Quatsch und über die Ärzte und über die Krankheiten. Sag den Menschen ein Gotteswort. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen? Ich habe erlebt, in den schlimmsten Stunden, man kommt sich immer so komisch vor, wenn man dann beim schweren Unglücksfall oder wenn ein Kind gestorben ist oder wenn schwere Krankheitsnöte sind oder am offenen Sarg. Ich will doch nicht ein leidiger Tröster sein und Babbelworte machen. Sag ein Gotteswort und du wirst was ganz Wunderbares erleben. Ich habe Menschen begleitet auf eine Intensivstation. Das war ja mal früher mal möglich. Ich habe einen Chefarzt gehabt, ein junger Pfarrer war, der gesagt, jetzt sind Sie dran. Meine Kraft ist am Ende. Und das ist das Wichtigste, dass wir in unseren Todesstunden auf dem letzten Weg das Gotteswort haben. Und wenn dann Leute, die in der Angst sind, plötzlich strahlen und sagen, danke, dass du mir das zurufst und ich weiß, ich bin in der Hand von Jesus geborgen. Du, den Glauben kann man nicht machen. Wir können gar nicht alles machen. Am wenigsten können wir Glauben machen. Wir können zweifeln. Und wir sind angefochtene Leute. Wie kommt man denn zum Glauben? Es ist gut, wenn es einer gelernt hat in seinem Katechismus. Das gilt heute an Pfingsten, dass ich nicht aus eigener Vernunft und Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben und zu ihm kommen. Nicht aus meiner Kraft, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen. Wo wirkt denn der Heilige Geist? Im Evangelium, im Bibelwort. Jochen Klepper war ja sehr verzweifelt, wie seine Frau deportiert werden sollte als Jüdin. Und er wollte mit ihr ins KZ gehen, das wurde ihm verweigert. Und er ist durch die Berliner Kirchen gelaufen. Er hat gesagt, warum predigen die Pfarrer nicht bloß Gottes Wort? Alle eigenen Worte verblassen vor der Kraft des Gotteswortes. Hast du das mal entdeckt? Und das heute am Pfingstfest so wichtig, dass das Evangelium, das Bibelwort, die Kraft des Heiligen Geistes in sich trägt. Und darum kommt es nicht leer zurück. Darum ist es wirksam und tut, wozu es gesandt ist. Dass Himmel und Erde vergehen, hat keinen Bestand, die sichtbare Welt. Aber meine Worte vergehen nicht, weil sie die Kraft des Heiligen Geistes haben, weil es von Gott gesprochene Worte sind. Und die geben uns einen Grund und ein Fundament für unseren Glauben. Das ist ganz wichtig, was wir heute wieder erkennen müssen. Der Geist Gottes macht uns fest, er versiegelt das Wort Gottes. Ich habe früher das noch gekannt. Wie man den Siegelstempel gehabt, den roten Siegellack auf die Briefe geträuft hat, wenn der Notar eine Urkunde gemacht hat, da kennen wir es noch, und dann den Siegellack drauf gedrückt hat. Der Geist Gottes macht dich gewiss. dann kannst du die Verführungen bestehen und die Anfechtungen deines Lebens. Im Jakobusbrief steht sogar, es sei prima, dass es Anfechtungen gibt, Störungen unseres Glaubens, damit wir immer wieder zurückfinden auf den Grund. Denn wenn man die Anfechtung erduldet hat, kann man die Krone des Lebens empfangen. Die Krone des Lebens ist, wenn du dich aufs Bibelwort, auf das Wort Gottes dich verlässt. Jesus sagt mir das zu. Und dann kannst du es wissen. Das ist ganz wunderbar. Ich muss immer an meinen Freund Gerhard Stamm denken, der damals 1978 zum Glauben an Jesus kam. Der dann nach Papua-Neuguinea hinausging. Und im letzten Video, nachdem Gott ihn vor 2 Jahren heimgerufen hat, durch einen Unfall, wo er es noch einmal gesagt hat, ich habe das nie ahnen können. In dieser schrecklichen schwarzen Magie, dass die Leute dort besessen hat, diese Steinzeitmenschen in Papua. Und dass ich Menschen die Herrlichkeit von Jesus weitersagen darf. Ich sage, ich will doch kein Verkündiger sein mit dem weißen Hemd. Das war mir immer eine Angstprobe. Aber dass mein Mund von Jesus gebraucht wird und dass Menschen die Herrlichkeit von Jesus erkennen, du, das will er in deinem Leben tun. Er sucht dich. Und wer Jesus sucht, findet. Jesus sagt, wer sucht, der findet. Das stimmt nicht sonst, wenn du einen Schlüssel verloren hast. Manches findet man auch nicht mehr. Aber wer Jesus sucht, findet. Und ich darf dir sagen, weil das der Heilige Geist bekräftigt. Und sein Wort ist wahr. Noch ein Erlebnis, vergesse ich nie, ich war mit Gerhard Hegel, unvergesslich, von Geroldsgrün. Wir waren auf der Krim auf einer gemeinsamen Reise und dann hat er erzählt, wie er als 18-jähriger junger Mann, er war noch nicht zum klaren Glauben gekommen, in die Gefangenschaft geriet. Und da hat ein Sowjetsoldat sie nackt ausgezogen, die Kleider auf die Seite geschmissen bei der Entlausung und da steckte die Bibel in seiner Tasche. Und da ist dieser 18-jährige Kerl vor dem Sowjetsoldaten auf die Knie gesunken und hat ihn angefleht, gib mir meine Bibel wieder. Vergesst den Moment nicht mehr, als uns Gerhard Hegel das erzählt hat. Und dann hat er die Gefangenschaft, die sie dabei gehabt. Und das Wunder ist geschehen, dass ein kommunistischer Sowjetsoldat ihm die Bibel zurückkam, in dem Kleiderhaufen wühlt und ihm seine Bibel wieder gibt. Du brauchst die Bibel. Das Allerwichtigste in deinem Leben, jeden Tag, du brauchst das Gotteswort. Und wenn du verzweifelte Menschen jetzt in diesen Tagen in deiner Nähe hast, die brauchen das Gotteswort, ruf doch den Alten an, den man immer besuchen kann. Nicht viel reden, ich will dir heute nur ein Gotteswort zurufen. Jesus sorgt für dich. Es kann dir nichts geschehen, als was er hat ersehen und was dir nützt. Und dann die schönen Liedverse. Ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Der Petrus hat das sofort kapiert. Er war der Erste, der das begriffen hat. Er hat gesagt, Jesus, wenn du willst, wenn du mir befiehlst, auf dein Wort hin, da würde ich sogar auf die See hinausgehen, auf das Wasser. Das ist unsinnig. Von so menschlichen Denken her. Aber begriffen, wenn Jesus etwas sagt, dann stimmt's. Das ist klarer als alles, was sonst in der Welt passiert. Ist das wirklich wahr? Ist das Wort von Jesus tragfest? Ja, ist ganz tragfest. Tragfester als alles, was du hast. Tragfester als deine Ersparnisse. Tragfester als alle politischen Zusagen. Tragfester als dein Haus. Was weißt du, was morgen kommt? Du kannst in dieser Welt nur sicher leben, wenn du weißt, Jesus ist bei mir. Ich habe seine Zusage und sein Wort. Jesus sagt, komm her. Und das ist Wunder, dass Petrus es erlebt, das Wort trägt. Und wenn Jesus befiehlt, kann ich auch auf das Wasser treten. Weißt du, das hat so ein Gerhard Stamm erlebt in vielen Nöten. Und das hat der Gerhard Hegel erlebt und ganz viele, die hier waren. Und der Hegel Hans, unvergesslich, wie er einst diese Treffen da geleitet hat. Das hätte man nie denken können, dass in diesem kleinen Ort Bobengrün Jesus so große Dinge tun will. Aber Jesus macht etwas, was man nie denken kann. Aber als dann die eine Welle kommt, das kennst du auch aus deinem Leben, und da blickt Petrus nur auf die Seite und sagt, oh, jetzt ist aus. Warum ist unser Glaube immer nur so kurz? Ich verwende das immer nur, ich bin ein Kurzgläubiger. Wir können einen Moment wenn wir so in der großen Masse zusammen sind, ganz schön glauben, wenn wir miteinander die herrlichen Lieder singen. Aber wenn man dann wieder in den Anfechtungen drinsteht, in den Bedrohungen, in der Not, wenn die Schmerzen wiederkommen, wenn man all die schrecklichen Dinge sieht und die Bilder sieht, überhaupt die Bilder sind was Schreckliches, schalt doch aus, guck doch nicht alles an. Ein Leichnam anzusehen ist nie schön. Blick auf Jesus. Du brauchst ja auf die offenen Gräber starren, auch in diesen Tagen, die uns immer wieder gezeigt werden. Blick auf Jesus, der Siegesheld. Jesus auferstanden und lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit und hat alles in seiner Hand. So waren alle Glaubenden vor dir, die haben das auch nur so immer wieder erlebt. Jesaja, David, Mose, als er aus Ägypten ausgezogen ist, der Herr spricht, geh hin. Und dann kamen sie in dieses Felstal und dann war das Meer da und da war kein Weg mehr zum Durchgehen. Wie soll man da durchgehen? Und hinten schreien die Leute, Ägypter kommen mit ihren Streitwagen. Da waren die Messer dran an den Rädern. War alles verloren. Mose sagte, es sollte stille sein. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Es ist immer, du, das kannst du nicht glauben, was der Herr tut. Und dein Leben ist voller Wunder und voller Erfahrung. Was habe ich in meinem Leben oft schon gezweifelt? Ganz schlimm. Zweifel sind schlimm. Es hilft doch nichts, dass alle zweifeln. Natürlich zweifeln alle, weil wir auf das Sichtbare starren. Aber Zweifel sind furchtbar, weil sie mich lähmen. Zweifel, die haben doch gar keinen Wert. Ich muss aufs Wort von Jesus sehen in den Schrecken dieser Welt. Und mein Leben ist ein einziges Wunder, was ich erlebt habe mit Jesus. Hätte ich nie gedacht. Hätte ich nie gedacht, was Jesus macht. In Ängsten und Gefahren. Im Südsudan mit der Cessna unterwegs, dann brach die Regenzeit los. In Angola von den Terroristen entführt. Was Jesus tut, in Stunden, wo man jetzt nicht mehr weiter. Und dann bahnt dir Jesus den Weg, wie er es versprochen hat. Und Jesus sagt das, was so wichtig ist zu diesem Petrus. Du bist ein Kleingläubiger, ein Kurzgläubiger. Du siehst immer nur auf das Sichtbare und das Sichtbare vergeht. Das Unsichtbare ist immer größer, dass man mit dem Glauben durchschauen darf. Das ist so wunderbar. Da wird man heute Mittag noch viel mehr davon hören. Das ist so toll. Ich kann da durchziehen. Das macht der Herr wach in deinem Leben, wo du nichts sehen kannst. Und dann dürfen wir ganz strahlend, fröhlich auch durchs Todestal ziehen. Philipp Spitta hat es in einem Lied so schön gesagt, darum gefallen mir die alten Lieder, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Ich bin ein alter Mann. Ready for take-off. Wir sind auf der letzten Strecke. Aber so wichtig, dass man es in jungen Jahren packt und festmacht mit Jesus. Auf dein Wort will ich mein Netz auswerfen. Jesus, ich traue auf dein Wort. Ich will keinen Tag beginnen, ohne in deinem Wort gegründet zu sein. Und will den Weg gehen. Alles andere vergeht. Ehre, Ruhm, Lob von Menschen, Zufälle, die ein Leben machen. Das Glück deines Lebens. Ja, Jesus kann man absolut trauen. Keiner wird zu Schanden, der deiner hat. War ein großer Missionsmann, der hat auch einmal Zweifel gehabt in jungen Jahren, ob das noch geht. Er war selber schwer krank. Dann sagte sein Mitstreiter zu ihm, dann streichen wir eben das K aus. Sagt, welches K? In der Bibel. Da heißt, keiner wird zu Schanden, der deiner hat. Einer wird zu Schanden, das bist eben du dann. Aber in der Bibel steht drin, dass keiner zu Schanden wird, der auf Jesus blickt. Und das ist das Tolle in Bobengrün. Dass wir in dieser wirren Zeit, in der wir leben, dieser Zeit, wo die Angst alle Menschen packt, alle reden nur noch von einem Thema. Die Nachrichten sind alle nur noch voll von der Todesangst. Dass wir sagen, ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Was soll denn sonst noch sein? Ich vertraue auf ihn. Und das Tolle dieser Geschichte ist, dass dann noch drin steht, dass Jesus diesen Petrus bei der Hand packt. Das ist das Tollste dieser Geschichte. Dass Jesus zweifelnde Menschen packt. Wir wären alle gescheitert im Glauben. Und das ist so wichtig, dass ich dir das sage. Dass Christen nicht so stark sind. Wir machen das, wir nicht. Das Tollste ist die Gnade von Jesus, der sich immer wieder zu uns herunterbeugt und uns herausreißt und bei der Hand packt. Ja, da gibt es so tolle Lieder. Ich freue mich, dass das in dem neuen Gesangbuch bei uns in Württemberg wieder drin ist. Stark ist meines Jesu Hand. Und er wird mich ewig fassen, hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmer lässt mich nicht, dies ist meine Zuversicht. Lern das doch auswendig, lern doch die Bibelworte auswendig. Ich finde das so schlimm, es ist ein Betrug an der jungen Generation, dass man nichts mehr auswendig lernt. Man muss es doch bei hart lernen, sagen die Engländer, im Herzen packen. Man muss es doch drin haben für die schweren Stunden der Anfechtung. Jesus, meine Freude. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei, ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünde und Hölle schrecken. Jesus will mich decken. Er ist der Sieger über alle Mächte. Johann Sebastian Bach hat eine tolle Motette draus gemacht mit Bibelworten aus Römer 8. Das muss man sich immer wieder anhören. Und dann muss man es lernen und wissen für die dunklen Stunden, dass er mich nicht loslässt. Warum hat Jesus so ein Interesse an mir? Weil er dich lieb hat. Das gibt es überhaupt nicht in der Welt. Hast du jemanden, der dich lieb hat? Niemand hat dich so lieb wie Jesus. Er geht dir nach und er sucht dich. Warum? Weil du in so tiefen Sünden drin steckst, in so vielen Banden, die du nicht freikriegst. Weil du es nicht selber schaffst mit Eigenhaft. Er hat dich lieb, er kann es nicht mit ansehen. Er sucht dich. Noch ein Wort zum Schluss. Wo war denn Jesus, als die Jünger auf dem See so schwer kämpften und in die Ruder griffen und nicht vom Fleck kamen? Wo war denn Jesus? Er war auf einem Berg und betete. Das ist das größte Wunder deines Lebens. Lange bevor du zum Glauben kamst, hat er schon für dich gebetet beim Vater. Herr Vater, lass ihn nicht untergehen. Er braucht dich. Und so ist es allen Glaubenden gegangen, das, was wir rühmen können, dass Jesus auch über meinen Kleinmut und über meinen kleinen Glauben siegt. Das ist so herrlich, dass wir das in diesen Tagen auch mitnehmen dürfen als das Motto in diesem Tag, in diesem Pfingsttag. Wir müssen durch sehr viele Stürme durch. Wir kommen doch in sehr viele Krisen. Darum hat Jesus mit seinen Jüngern das bereden wollen. Den Völkern wird bange werden über den Brausen des Meeres, über den Ängsten und den Gewalten, die toben, über diesen Schrecken. Aber sei mutig und getrost. Jesus ist der Herr, er ist der Sieger. Und zu diesem Tag, Jesus ist der Sieger, gehört auch dieses herrliche Lied. Ja, Jesus siegt. Wir glauben es gewiss und glauben kämpfen wir. Wie du uns führst durch alle Finsternis, wir folgen Jesus dir. Denn alles muss vor dir sich beugen, bis auch der letzte Feind wird schweigen. Ja, Jesus siegt. Amen.
Du sagst, es trifft dich nicht, denn ich behüte dich. Du sagst, ich bin bei dir, egal was auch passiert. Wenn tausend um dich fallen, hilflos zu Boden knallen, selbst dann beschütze ich dich. Glaub mir, es trifft dich nicht. Was, wenn doch? Heißt das, dass du da nicht da bist? Was, wenn doch? Heißt das, dass du mich da nicht siehst? Du sagst, fürchte dich nicht. Ich bin die Zuversicht. Du sagst, in tiefster Nacht bist du von mir bewacht. Wenn alles um dich tobt, die Krankheit dich bedroht, sei fällst, dann beschütze ich dich. Glaub mir, es trifft dich nicht. Was, wenn doch? Heißt das, dass du da nicht da bist? Was, wenn doch? Heißt das, dass du mich da nicht siehst? Was, wenn doch? Heißt das, dass du da nicht treu bist? Was, wenn doch? Heißt das, dass du mich da nicht liebst? Heißt das, dass du mich da nicht liebst? Heißt das, dass du mich da nicht liebst? Bin ich dann besser dran? Nur weil ich glauben kann, bleib ich dann unversehrt. Nur weil ich den einen ehr. Ich glaub, so läuft es nicht. Bei aller Zuversicht, das ist nicht, was du versprichst. Und wenn es mich dann plötzlich trifft. Und wenn doch, weiß ich, dass du immer da bist. Und wenn doch, weiß ich, dass du mich immer siehst. Weiß ich, dass du immer treu bist. Und wenn doch, weiß ich, dass du mich trotzdem liebst. Ich weiß, dass du mich trotzdem liebst. Oh, ich weiß, dass du mich trotzdem liebst.
Was, wenn doch, wenn es mich plötzlich trifft? Haben wir eben gehört von Bastian Benoit ein Lied. Ich habe es die Woche das erste Mal gehört, hat mich tief bewegt. Das ist eine Frage, die uns Menschen alle beschäftigt. Was ist, wenn das Wasser über das Boot hineinschwappt und die Stürme des Lebens einen erfassen? Ich habe heute hier Christine zu Gast und Christine hat mit ihrem Mann Peter 2012 haben ihr erstes Kind, Sophie, bekommen und 3 Jahre später kam der Enno auf die Welt und da war dann aber irgendwie alles ganz anders als bei der Sophie 3 Jahre vorher. Und Christine, ich würde dich einfach bitten, nimm uns doch mal da kurz mit rein, was ihr da damals erlebt habt.
Ja, also Schwangerschaft und Geburt waren eigentlich total unauffällig und wir haben uns gefreut, dass der Enno so auf die Welt gekommen ist. Und ich habe dann am Anfang aber trotzdem gemerkt, irgendwas ist anders, irgendwas passt nicht. Er hat schlecht getrunken, er hat viel geweint, er war so schreckhaft. Und er hat dann auch in den ersten Wochen 2 Infektionen bekommen. Wir mussten 2-mal ins Krankenhaus und ich habe immer gedacht, okay, wenn wirklich grundsätzlich was nicht passt, dann werde ich von diesem Fachpersonal schon erfahren, also was da gerade nicht rund läuft. Aber wir wurden immer wieder heimgeschickt und es hat immer geheißen, gut, er muss halt jetzt wieder zu Kräften kommen und muss weiterhin Antibiotikum nehmen und dann wird alles gut sein. Aber es hat sich dann doch so entwickelt, dass wir dann nach einer Zeit wieder im Krankenhaus waren und ich habe gesagt, das reicht mir jetzt eigentlich, ich möchte jetzt endlich wissen, was los ist. Und es hat sich leider herausgestellt, dass diese Schreckhaftigkeit, dass das Krampfanfälle sind. Und er hat ein ganz, ganz schlechtes EEG geschrieben. Also die ganzen Hirnströme waren absolut auffällig. Und es hat geheißen, er hat eine schlimme Form von Epilepsie. Die Ärzte selber waren auch sehr erschrocken eigentlich über das, wie schlimm sich das darstellt. Und sie haben gesagt, also es wird nur mit Medikamenten irgendwie versucht, Einfluss zu nehmen. Aber es gibt keine Prognose. Und sie wissen nicht, ob sie es wirklich schaffen, ihn da gut zu behandeln. Und ich weiß noch, wir hatten dann ein Gespräch auf der Intensivstation auch nochmal mit der behandelnden Ärztin. Und wir waren einfach irgendwie geschockt. Und ich habe gesagt zu dem Moment, boah, das schaffe ich nicht. Also ich kann mir das nicht vorstellen, wie das wird. Und ich bin einfach gerade total überfordert. Und wir sind aus dem Krankenhaus raus und hatten da mal eine Pause für uns und wir haben einfach geweint. Es war wie in einem Nebel. Wir waren einfach nur traurig. All das, was wir uns vorgestellt haben, war auf einmal so uns aus den Händen geronnen. Und wir wussten überhaupt nicht, wie es weitergeht und standen da und haben gesagt, okay, jetzt ist, ja, es war selber auf einmal irgendwie wie nicht mehr vorhanden. Also es war ganz, ganz seltsame Situation, ja.
Jetzt seid ihr ja auch als Christen in eurem Leben unterwegs und wir haben das Motto dieser Pfingsttagung mit Jesus ist Sieger. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie seid ihr damit zurechtgekommen? Also in dieser Situation, wo wirklich diese Wellen über euch zusammengeschlagen sind, wie diese Nachricht gekommen ist, wie ihr im Nebel gewesen seid, so hast du es beschrieben. Kannst du uns da mal mit reinnehmen, wie das euch da gegangen ist, dann mit Jesus?
Ja, also ich muss sagen, es ist wirklich Gnade, dass ich hier stehe. Und es zeigt einfach, dass Jesus der Sieger ist, weil ich bin's nicht. Ich war wirklich in der Situation, ja, wie nimmer vorhanden. Also es war echt total herausfordernd. Aber es ist wirklich Gnade, weil ich durfte mich erinnern an einen Bibelvers aus Römer. Da steht, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und wir haben gesagt, okay Gott, wir nehmen die Situation jetzt aus deiner Hand. Und ich durfte mich auch erinnern an einen Satz von einer Predigt, wo es geheißen hat, schlimmer geht immer und es gibt immer einen Grund, um Danke zu sagen. Und ja, so haben wir uns entschieden, dankbar zu sein. Haben uns entschieden, wirklich auf Jesus zu schauen und haben uns entschieden, auch diese ganze Situation in die Hände von Jesus zu legen, weil wir haben gewusst, wir haben sowieso nichts in der Hand und wir können es sowieso nicht schaffen, aber Gott schafft's. Und ja, für mich war klar, Gott, du bist trotzdem gut. Du liebst uns Menschen, du wirst uns nicht überfordern, du siehst uns und du kennst mich noch viel besser, wie ich mich selber kenne. Und auch so die Sache, okay Gott, an dir ist es nicht vorbeigegangen. Also du bist jetzt nicht überrascht und erstaunt und am Boden zerstört, sondern du bist da absolut klar in der Situation, du hast alles unter Kontrolle. Und wenn es an dir vorbei musste, dann wirst du uns eben auch nicht überfordern. Im Gegenteil, du traust es uns zu, jetzt damit gut umzugehen. Und irgendwie haben wir so ein bisschen auch als Privileg gesehen, dass Gott uns das zutraut, da jetzt an der Situation nicht zu zerbrechen, sondern im Gegenteil, es muss uns zum Besten dienen.
Wow, Christine, das ist echt faszinierend, wie ihr das da so erlebt habt. Ich frage mich dann auch so, dir sind einzelne Worte eingefallen, dir sind Sätze aus Predigten eingefallen und dann denke ich mir aber trotzdem, dass es dann im Alltag, du bist jeden Tag mit dem Enno zusammen, du siehst jeden Tag die Situation, wie sie ist auch, die euch bestimmt ja nicht nur am Anfang herausgefordert hat, die euch auch täglich herausfordert. Gibt es da dann auch so, irgendwie so konkrete Zeichen, die du erlebst, die dir immer helfen, da wieder dran zu denken und wieder ermutigt zu werden?
Ja, also wir waren damals, 8 Wochen im Krankenhaus und wir waren dann froh, als wir endlich irgendwann raus waren. Und ja, und dann waren wir erstmal daheim und die Situation hat sich ja erstmal nicht verändert. Also Enno war immer noch nicht gesund. Und ja, dann waren so Kleinigkeiten. Dann stand mal ein Kuchen vor der Tür, wo ich sagte, oh Mann, ich liebe Kuchen. Das fand ich toll. Oder ich habe einfach über WhatsApp einen Adventskalender bekommen zu der damaligen Zeit. Jeden Tag ein Bibelvers. Ich habe einen Blumenstrauß gekriegt und der Blumenstrauß war wirklich wunderschön. Und mir sind aber da die kleinen Blümchen aufgefallen. Das waren so ganz kleine weiße Blumen mit dabei. Und es war, wie wenn Gott so durch den Strauß zu mir spricht und sagt, hey, ich sehe jedes Detail. Ich sehe jede Träne, ich sehe jeden Schmerz. Und das war auch so, ich saß dann vor dem Blumenstrauß, habe geheult und habe gesagt, danke Jesus, dass du da bist.
Ja, du hast ja von einigen konkreten Situationen schon gerade geredet, aber gibt es vielleicht auch nochmal so, wenn du jetzt zurückschaust, die letzten Jahre, gibt es da nochmal so eine Situation, wo du sagst, die bewegt dich nochmal wirklich, ja, nochmal besonders auch so, die sticht auch nochmal besonders raus, auch aus den letzten Jahren?
Also eine Situation, die sehr herausfordernd war, war, ich habe den Enno ins Bett gebracht und er hat wieder einen großen Krampfanfall gehabt. Und ja, ich war einfach nur müde und erschöpft von dem Tag und war sowas von traurig. Ich konnte gar nicht anders, ich habe den Enno ins Bett gelegt und ich habe mich neben dieses Bett gelegt und habe nur geweint und habe gesagt, Gott, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum er immer noch krank ist. Ich verstehe es nicht, warum ich mir das so anschauen muss. Ich weiß, dass du ein Gott bist, der Wunder tun kann und tut immer noch. Und wir erwarten dieses Wunder, wir erwarten, dass du eingreifst und es tut gerade einfach nur weh. Und es ist so für mich so unverständlich. Und es dauert mir eigentlich auch zu lang. Und ich denke, Zeit ist oft so ein Faktor, wo man ungeduldig wird und wo man irgendwo auch ins Zweifeln kommen kann. Und für mich war in dem Moment der Schmerz echt riesengroß und ich habe Gott alle meine Fragen gestellt und ich habe das alles hingeworfen und ich habe auch gesagt, ich verstehe es einfach nicht. Und ich habe in dem Moment keine Antwort gekriegt. Also es ist nicht so, dass ich da die Lösung hatte dann und der Blitz vom Himmel kam. Aber es war einfach so, dass ich auf einmal wieder Frieden hatte und wieder gemerkt habe, okay Gott, du bist trotzdem da. Du siehst meinen Schmerz. Du hältst meine Fragen aus, du hältst meine Klage aus. Ich darf absolut ehrlich vor dir sein. Und ja, das hat mich getröstet. Und das ist was, was mich heute auch immer noch tröstet. Ja.
Vielen, vielen Dank, Christin. Jesus ist Sieger, ist das Motto von der Pfingsttagung Bobengrün. Ihr habt es auf so eine ganz besondere Art und Weise erlebt und erlebt es täglich neu. Ich wünsche euch einfach als Familie wirklich alles, alles Gute, Gottes Segen und auch all denen, die heute jetzt zugehört haben, wünschen wir diese tiefe Erfahrung, dass auch wenn mal die Wellen voll ins Boot schwappen, Stürme im Leben da sind, dass es sich lohnt, an Jesus festzuhalten, weil er der Sieger ist. Ja. Okay, vielen Dank, Christine.
Zu tief der Abgrund, der uns einst trennte, zu hoch der Gipfel, der vor mir lag. Voller Verzweiflung sah ich zum Himmel, sprach deinen Namen in die Nacht und in das Dunkel.
Yeah.
Stimme hast du verkündet, kein Grab hat nun Anspruch mehr auf mich. Dann kam der Morgen, so wie verheißen, dein toter Körper ist neu erwacht. Mit lauter Stimme hast du verkündet, kein Grab hat nun Anspruch mehr auf mich. Jesus, dein Sieg bleibt ewig groß. Halleluja, preis den, der dir Freiheit gab. Halleluja, er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt von dem Gott, der Rettung bringt. Jesus, deine Hoffnung ist. Halleluja, preis den, der mir Freiheit gab. Halleluja, er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt von dem Gott, der Rettung bringt. Jesus, deine Hoffnung ist. Jesus, deine Hoffnung ist. Jesus, deine Hoffnung
ist. Wir haben eben miteinander gesungen, Jesus, meine Hoffnung lebt. Jesus ist Sieger. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere von euch jetzt so die eine oder andere Frage auch hat und gerne jetzt mit jemandem reden würde, mit jemandem ein Gebet sprechen würde. Ich möchte dich dazu einladen. Es wird jetzt gleich hier in dem Video unten eingeblendet, ein Link, auf den du gehen kannst und wo du in einem Einzelgespräch mit jemandem reden kannst oder eben auch mit jemandem beten kannst, einen Segen zugesprochen bekommst, ein Wort Gottes zugesprochen bekommst. Ich lade dich dazu herzlich ein. Nimm doch diese Einladung wahr und komm mit dazu. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch allen, die ihr jetzt mit dabei gewesen seid und den Gottesdienst mitgestaltet habt, alle, die an der Technik seid, bei der Musik. Und ich freue mich jetzt, dass wir diesen Gottesdienst miteinander abschließen, indem wir noch mit dem Minderlich-Chefbuch zusammen beten und er uns den Segen Gottes zuspricht. Ade.
Wir wollen mit Jesus im Gebet reden. Jesus Christus, Heiland der Welt, Sohn Gottes, Herr aller Herren, König aller Könige, wir danken dir, dass du nahe bist denen, die zerbrochenen Herzen sind und denen, die ein zerschlagen Gemüt haben. Du kennst jeden, der verzweifelt über den Schwierigkeiten, über den Schmerzen der Krankheit, über seine Ohnmacht, und auch über alles Versagen und Fallen in Sünde und Verführung. Herr, du suchst uns, wir danken dir. Und dein Wort tröstet uns und macht uns gewiss. Und du gibst uns deinen Heiligen Geist, der uns den Glauben versiegelt und der uns enthüllt, wer wir sind und wer du bist. Und du machst uns gewiss auch der Vergebung, und dass wir bei dir geborgen sind, ewig geborgen sind, dass uns niemand, keine Macht dieser Welt, keine finstere Gewalt und kein Tod aus deiner Hand reißen kann. Herr, wir bitten jetzt, dass du nahe bist dort, wo Menschen dich suchen, dass du dich finden lässt. Sei mit uns, wenn wir zu den Kranken gehen, Wenn wir die jungen Menschen in den Glauben unterweisen wollen, wenn wir Zweifelnde trösten wollen und gewiss machen wollen, du musst unseren Dienst segnen und du musst uns deine Worte in den Mund legen. Wir bitten dich, dass du deine Gemeinde stärkst in aller Welt, auch die verfolgten Christen, über die so viel Wetter gehen, Stürme, die so verlassen sind und du bist ihnen nahe. Und du kannst ihnen das ganz groß machen, dass du der Sieger bist. Und da bitten wir dich, dass du auch alle Feinde überwindest. Das hast du immer getan, dass du die Feinde deines Namens überwindest, wie einst den Paulus, dass sie dich erkennen, den Heiland der Welt. Und wir bitten dich auch für alle Politik, für alle Verantwortlichen in unserem Land, dass du sie leitest durch deinen Geist, dass nicht die Ängste sie bestimmen, sie nicht im Größenwahn verfallen, in Überheblichkeit und Stolz, sondern dass du sie weisen kannst, deine Wege und deine Gerechtigkeit. Herr, wir bitten dich für die Familien, für die Jugend, wo so viel auseinanderfällt in diesen Tagen, für die jungen Menschen am meisten, die in seelischer Vereinsamung sterben und in großen Depressionen sind. Du kannst die Dunkelheit hell machen in deinem Licht. Wir freuen uns, dass du der Heiland und Retter bist. Und so dürfen wir jetzt gemeinsam beten, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir haben heute in Bobengrün bei diesen wechselnden Wetterlagen alles erlebt. Den Nebel, die Wolken. Und ich denke, dass ganz viele der Zuhörer so mittendrin sind. Und dann ist das Herrlichste, wenn die Sonne durchbricht, der Sonnenschein da ist und wir im Lichte stehen. Das will der Herr tun. Bei jedem, der noch in der Finsternis steckt. Und darum bitten wir ihn, Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.